Ich möchte heute mit euch über einen Text nachdenken aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10. Und dort die Geschichte vom barmherzigen Samariter ab Vers 30. Ich habe vor ein paar Jahren folgenden Fehler gemacht. Ich habe mir so ein Griffregister hier gekauft und seitdem dauert alles viel länger, weil man immer versucht, den kleinen Kram zu lesen. Früher ging man rein, hat rumgeblättert. So. Der barmherzige Samariter, Lukas Kapitel 10, ab Vers 30. Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als der zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Ich denke, den meisten ist dieser Text bekannt. Immer wieder beeindruckend. Ich schalte mal wieder um und steige ganz woanders rein mit ein paar Bildern. Passt ein bisschen zu dem, was wir heute schon gesagt haben. Nach der Generalkonferenz 2015 war es uns zum ersten Mal in unserem Leben möglich, finanziell, dass wir zusammen zur Generalkonferenz gefahren sind und hinterher noch 3 Wochen Urlaub gemacht haben in USA und sind dann auf dem Rückweg nach Los Angeles gekommen. Und ich hatte da ein Best Western Hotel gebucht und sah plötzlich, das liegt in Loma Linda. Loma Linda Krankenhaus Hochschule, das wusste ich. Und was ich jetzt geahnt habe, dass es so ähnlich ist wie bei Collonges in Frankreich. Man denkt immer, das wäre eine Schule oder was. Das ist ein Ort, das ist eine Kleinstadt. Und dann muss man erst mal finden, wo man hin will. Und es war Abend, wir waren den ganzen Tag gefahren. Mach mal das nächste Bild dabei. Einmal irgendwo draufklicken. Und dann plötzlich hieß es Loma Linda Hospital. Dachte ich, das ist gut. Da sind wir hingefahren. Und die haben so eine große, breite Eingangsallee. Und als erstes hinten kommen wir an diesen 3 Bronzefiguren vorbei. Und klar, Opa, ne, geht Richtung Krankenhaus, denkt man. Alles in Lebensgröße. Und ich drehe mich um, gucke dann in die Richtung, wo sie hingehen. Und merke, da ist nicht nur der Eingang zum Krankenhaus, sondern da ist noch eine Gruppe. Nämlich da ist noch die Mutter mit dem Töchterchen, der Sohn war ja hinten vorbei, mit dem Hund. Und dann sitzt da noch Jesus auf der Bank, Kind Nummer 3, Hund Nummer 2 und glaube ein 3. Kleiner, ja da auch noch. Und ich dachte, was für ein Kitsch. Typisch amerikanisch, in Lebensgröße. Also ich war wohl an dem Tag nicht mehr gut drauf. Wir haben den ganzen Tag im Auto gesessen. Ja, aber dachte ich, du meine Güte. Aber okay, wir sind in Amerika, da ist alles okay. Dann erlebt man das etwas lang anders. Und ich gucke nochmal auf den Opa, der stand dann inzwischen hinten. Und sehe dann nochmal die Jungen da sitzen und machst du nochmal weiter. Und als ich mich wieder umdrehe, sehe ich plötzlich meine liebe Uli, wie sie sich neben Jesus auf die Bank gesetzt hat und hat ihre Hand in seine Hand gelegt und ihr liefen die Tränen runter. Das hat mich getroffen wie ein Blitz. Ich dachte, jetzt fließen all die schweren Jahre, die wir hatten, alle die Sorgen, die wir hatten, fließen jetzt plötzlich von ihr rüber zu Jesus. Und ich dachte, was für eine wunderschöne Bronze. Leute gehen ins Krankenhaus, besuchen nahe Angehörige, Freunde, kranke Kinder, unheilbar vielleicht, oder kommen raus und haben gerade jemanden verloren, der ihnen am Herzen liegt. Oder wenn ich dran denke, in der Gemeinde Frankenthal hat ein Mädchen dieses Jahr ein Baby gekriegt, das hatte nicht mal ein Kilo. Das war eine Frühgeburt und lag dann ewig lang im Brutkasten. Und die Mutter geht dann irgendwann raus und lässt das Würmchen nun so alleine da liegen, macht sich Sorgen, was das alles für Folgen hat. Und hier kann man sich neben Jesus setzen und alles geht zu ihm über. Lass ruhig das andere Bild. Mein Bild hat sich plötzlich gewandelt. Plötzlich war das überhaupt nicht mehr kitschig. Vom Kopf her würde ich sagen, genial, aber der Kopf war nicht mehr da, sondern mein Herz war da. Und ich merkte, was das für ein Unterschied ist, ob man eine Sache mit dem Kopf sieht oder ob man sie mit dem Herzen sieht. Und diesen Spruch vom kleinen Prinzen fand ich immer dermaßen kitschig, als ich noch so kopfkonzentriert war, dass ich die Aussage, das Wesentliche ist für das Herz, für die Augen unsichtbar, das wurde mir dann so bewusst. Es gibt Dinge, die unser Verstand nicht ergreifen kann. Das ist für uns so Alltag und logisch, dass wir damit oft gar nicht drüber nachdenken. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Hier geht es jetzt nicht nur um Gefühlsduselei, sondern hier geht es um Wahrnehmung. Jeder von euch hat mal irgendeinen Menschen geliebt und tut es hoffentlich noch, hat hoffentlich noch jemanden, den er lieben kann. Das sind reine Emotionen, da ist in der Regel mit Logik nichts. Und es ist eigentlich ein ganz wichtiger Teil unseres Lebens. Und wir wissen, die Männer kaufen die Autos alle mit Verstand und PS. Der Verstand, der wird kommuniziert, aber die PS, die schlagen im Herzen an. Das hat mit Vernunft nicht mehr viel zu tun, aber sehr viel mit dem Herzen und hat viel mit Wahrheit zu tun. Denn wenn ich dann an mein erstes Auto denke, 2CV mit 28 PS, ja, verstehe ich heute gar nicht mehr, dass man damit fahren konnte. Und wir waren damit in Spanien. Ja. Und wenn ich sowas heute noch auf der Straße sehe, schlägt mein Herz. Und da ist der Verstand mal wieder weg. Das heißt, wir haben eine Wahrnehmung mit dem Herzen, die sich dem Verstand nicht erschließt. Wir tun oft so, als wäre das nichts. Und ich erinnere mich noch an die 68er. Jetzt wollen wir mal alle Gefühle beiseite lassen. Jetzt reden wir mal rein vernünftig da oben drüber und haben nicht gemerkt, dass dabei so doch die Seele verarmt letztlich, wenn alles nur Verstand gesteuert ist. Irgendwann kam das Herz wieder durch, deswegen sitzen die Leute von damals in guten Positionen in Firmen und machen sich aus Geld genauso viel wie jeder andere auch. Und denken mal gerne an die Zeit zurück, weißt du noch damals, ja, so ist die Geschichte. Danke Alexander, damit können wir das ausmachen und uns dem barmherzigen Samariter zuwenden. Vielleicht zunächst nochmal der gewaltfreien Kommunikation. Hier geht es darum, Gefühle wahrzunehmen und auch über Gefühle zu sprechen und sie nicht einfach auszuklammern, denn sie sind ein wichtiger Teil in unserem Leben, vor allem wenn es um Konfliktgespräche geht. Konfliktgespräche sind ja so und so, die Emotionen hoch, bevor man überhaupt anfängt. Und das führt dann meist zur Eskalation. Aber man sieht nur mit dem Herzen gut. Was war der Unterschied hier in der Geschichte? Der Priester sieht ihn liegen, guckt ihn an und geht weiter. Der Levit guckt ihn an und geht weiter. Und bei den Samariter steht erstmal, der war auf der Reise. Das heißt, er hatte ein Ziel an dem Tag und das wollte er wahrscheinlich erreichen, während die anderen scheinbar halt nur nach Jerusalem gingen und dann da am Nachmittag da waren. Aber der Samariter, als er ihn sah, jammerte es ihn. Das war jemand, der konnte mit dem Herzen sehen. Und er konnte ihn an sich ranlassen. Und das hat sehr viel mit dem zu tun, was ich heute gesagt habe. Überwinden von Gegensätzen hat damit zu tun, lasse ich den anderen an mich ran.
bin ich bereit, ihn mit dem Herzen zu sehen. Als er ihn sah, jammerte es ihn. Den anderen war der egal. Man hatte da so seine Geschichten im Kopf. Und der Samariter nahm sich seiner an und wir hatten gelesen, was er weitermacht. Reiseziel, ich weiß nicht, ob er gebucht hatte, konnte er jedenfalls vergessen. Er ging in die nächste Herberge. Er hat ihn gepflegt. Er hat ihm kostbare Dinge in seine Wunden gegossen. Ich weiß gar nicht, scheinbar habe ich so einen gewissen Masochismus, immer mal zu erzählen, was ich falsch gemacht habe. Kam mal zu einem Unfall und dann lagen da Leute auf der Straße, die man nicht bewegen durfte, weil man nicht wusste, wo die Verletzungen sind. Oder ich habe jedenfalls gesagt, mache ich nicht. Holte also eine Decke und habe die Person da zugedeckt und mit ihr geredet, bis der Notarztwagen kam und die haben ihn aufgeladen und reingefahren. Und ich dachte, ob ich meine Decke jemals wiedersehe. Ich schäme mich heute noch dafür. Kam nachher ein Sunny vorne raus, gehört die Decke Ihnen, da haben sie die wieder. Der Samariter war anders. Der hat gesagt, natürlich kostet Nächstenliebe etwas, natürlich. Und er sagt, natürlich mache ich das gerne, weil er ein Mensch ist und weil er mich braucht und weil ich ihm helfen will. Übernachtet mit ihm in der Herberge. Pflegte ihn, heißt es hier, noch längere Zeit, also bis in den Abend, bis in die Nacht rein. Ich nehme an, dass er auch noch ein Stück geschlafen hat. Und dann vertraut der dem Wirt dort. Wahrscheinlich, weil er gedacht hat, ein Jude ist ehrlich, weil er seinem Herrn vertraut und dem Gesetz verpflichtet ist. Und zahlt ihm am Morgen alles. Und sagt, und wenn ich zurückkomme, komme ich bei dir vorbei und frage, ob es mehr gekostet hat. Ich habe mal überlegt, zu welchem Händler hätte ich denn heute so viel Vertrauen, dass ich sage, komm, mach du einen Preis und ich zahle das. In der Gemeinde mache ich das immer mal, weil ich vielleicht ist bei mir zu viel von den 68ern hängen geblieben. Ich habe keine richtige Beziehung zu Geld, mag keine Geschäfte machen. Und wenn es ein Bruder ist, sage ich, komm, du machst mir einen Preis und ich zahle ihn, ich diskutiere mit dir nicht, ich handle nicht. Und das macht der hier mit dem Wirt, sagt, wenn ich wiederkomme, ich zahle dir alles, was drüber ist. Und vielleicht ist der andere dann gar nicht mehr da, schon gesund und weg. Und er sieht ihn nie wieder, kriegt nie ein Dankeschön dafür. Das heißt es, mit dem Herzen zu sehen. Plötzlich sehen Dinge ganz anders aus. Wenn wir hier ein bisschen eher anfangen, dann hat die Geschichte ja eine Vorgeschichte. In Vers 25, und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn, also Jesus, und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? So, da ist ein Gesetzeslehrer, ein Gebildeter, jemand, der das Gesetz kennt, sprich damals das Alte Testament, ein Angesehener. Und das heißt, er wollte ihn versuchen, Jesus. Na, was hast du denn drauf? Ich mache jetzt Werbung für gewaltfreie Kommunikation. Da kommt einer zu mir, Professor an der Uni, und sagt, naja, ist ja alles schön und gut, ist wieder so meine Methode, ich kenne davon Hunderte und so weiter. Da kommt man sich ja gleich so klein vor, muss ich ehrlich sagen. Komme ich mir auch immer gleich so klein vor. Gewaltfreie Kommunikation läuft bei mir innerlich was ab. Was hat er gesagt? Was hat das in mir ausgelöst? Was will ich dazu sagen? Wie sage ich es ihm, dass er nicht widersprechen kann? Und wie sage ich ihm, was ich von ihm erwarte? Das sind so die Stufen der gewaltfreien Kommunikation. Und aufgrund dessen, dass ich mich zwar klein fühle, hilft mir das zu sagen, was mir wichtig ist. Und ihn nicht einfach quatschen zu lassen. Und so, ja, aber wir sind Professor an der Uni. Sondern ihm einfach deutlich zu machen, was er tut und wie er mit Leuten umgeht. Und ich kenne alle Teile, die mir wichtig sind, ihm zu sagen. Und wenn er immer noch meint, dass ein, ja gut, es gehört nicht viel dazu, ein Kopf größer zu sein als ich, aber wenn er das innerlich immer noch meint, dann sage ich ihm den zweiten Ansatz und den dritten. Und er merkt einfach, das ist jemand, der weiß, was er will, auch wenn er kein Professor ist, sondern nur Pastor bei so einer Sekte. Okay, mit dem Herzen sehen, hier geht es nämlich weiter. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Jemand, der sich auskennt, fragt Jesus, um zu sagen, hier du Zimmermannssohn, ich Gelehrter. Jetzt erklär mir als Gelehrter mal, was ich tun muss, damit man gerettet wird, wenn du Ahnung hast. Und Jesus gibt es erstmal zurück und fragt, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Also er sagt, pass auf, du bist der Gelehrte. Eigentlich müsstest du mir die Antwort geben. Du bist ein Gesetzesgelehrter. Was steht im Gesetz? Ich bin jetzt kein Gesetzeslehrer, aber schon damals, als ich hier noch in der Gemeinde Höchst war, die damals so hieß, wusste ich genau, im Gesetz steht, du sollst den Sabbat halten, du sollst kein Schweinefleisch essen und du sollst kein Alkohol trinken. So, das hätte ich jetzt hier erwartet. Aber was sagt der Gesetzeslehrer? Der Gesetzeslehrer sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüte und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir reden manchmal von der Gesetzlichkeit des jüdischen Glaubens, aber hier sagt der Gesetzeslehrer, das ist es, worauf es ankommt. Was ich dann manchmal in der Gemeinde höre, ja, es gibt Leute, die predigen nur noch von der Liebe und von der Liebe, ich kann es schon nicht mehr hören. Schade, ich predige immer nur von der Liebe und der Liebe und Liebe. Und hier sagt Jesus, du hast recht geantwortet, tu das und so wirst du leben. Und was hat er geantwortet? Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und die Frage, wie sollst du Gott lieben? Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Gemüt. Und Ähnliches steht im Alten Testament schon mal, wo Mose dem Volk sagt, oder Gott durch Mose dem Volk sagt, wenn ihr dort seid, sollt ihr mich suchen, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Dann will ich mich finden lassen, steht noch hinten dran. Das ist noch wichtig dabei. Wir sind suchende Gemeinde. Also die Frage von früher, wie lange bist du schon in der Wahrheit, die hat sich heute zum Glück etwas relativiert, sondern wir sagen, wir suchen nach Wahrheit unser Leben lang. Wir suchen Gott und die Wahrheit. Und da steht nun etwas drin, du sollst Gott nicht nur mit deinem Verstand suchen, sondern auch mit deinem Herzen. Und dieses Organ ist bei uns etwas unterentwickelt. Nicht anatomisch, aber emotional, glaube ich. Und wenn ich dran denke, wie ich in meinen Bibelstunden immer versucht habe, den Leuten den Glauben über den Kopf zu erklären, dass er doch logisch und sinnvoll ist, dann habe ich das Gefühl, dann habe ich den Leuten was ganz Wesentliches vergessen und nicht vermittelt, nämlich was der Glaube mit dem Gemüt, mit dem Herzen, mit der Seele zu tun hat. Eine der wichtigsten Aussagen, die ich heute so beurteile, von Hajo Scheidhauer vor fast einem halben Jahrhundert, war, dass er uns damals gesagt hat, ihr müsst lernen, in eurem Leben die Stimme Gottes zu hören. Und ihr müsst lernen, die zu unterscheiden von dem, was euch sonst alles durch den Kopf geht, an Gedanken und Kram, was ihr nicht steuern oder abstellen könnt. Und ihr müsst lernen, das zu unterscheiden, wenn Gott zu euch redet und was von euch will. Oder ob es nur der Alltag ist oder ob ihr euch was einbildet, weil ihr etwas wollt. Das hat mich mein Leben lang beschäftigt. Ich habe gesagt, das Herz ist manchmal ein Organ, das etwas unterentwickelt. Ich glaube, dass Gott in das Wesen des Menschen bei der Schöpfung Sinneswahrnehmung gelegt hat, deren Organ wir nicht feststellen können. Der Sensor, der es aufnimmt, können wir nicht feststellen. Klar sagen wir, Liebe geschieht im Kopf, man weiß, welche Stoffe ausgestoßen werden und wohin und was sich bewegen und wie Liebe sich verändert. Habe ich mir alles erklären lassen, ist hochinteressant und gehört zu unserem Leben wesentlich dazu. Das heißt, Gott hat es in uns gelegt, dass wir metaphysische Dinge wahrnehmen können über die Sinne, für die scheinbar kein Organ irgendwo vorhanden ist. sondern das kommt einfach irgendwo in uns rein und damit müssen wir lernen, umzugehen. Es gibt viele Leute, die sehen Buchstaben, können damit nichts anfangen oder Zahlen, können nicht rechnen, können nicht lesen. PISA-Studie, ne? Jeder fünfte deutsche Grundschüler kann nicht mehr lesen. Ich habe auch mal einen Bruder kennengelernt, der schon alt war, der nie lesen gelernt hatte, der aber immer das Lektionsheft mit dabei hatte, weil er sich geschämt hat. Und der gesagt hat, und wenn ich da was reinschreiben soll, dann schmeiße ich den Stift weg durch die Wohnung. Ich kann es einfach nicht. Aber hier geht es einfach um mehr. Und so wie man lesen und schreiben und rechnen lernen muss, so bin ich heute überzeugt, muss man auch lernen, mit dem Herzen zu empfinden und richtige Entscheidungen zu treffen. Das kann man nicht einfach. Und seitdem ich das erkannt habe, versuche ich auch immer mehr und mehr Gott mal mit dem Herzen zu erkennen. Mit dem Verstand habe ich mich Jahrzehnte beschäftigt. Ihr sollt mich suchen von ganzem Herzen. Ich bin jetzt heute der Überzeugung, wenn wir Gott nur mit dem Verstand suchen, fehlt uns ein wesentliches Element der Gotteserkenntnis. Wenn ich meine Frau nur mit dem Verstand betrachte, dann fehlt mir was ganz Wesentliches in ihrem Leben und in meiner Beziehung zu ihr. Aber wenn ich sie mit dem Herzen betrachte, dann ist alles da. Ich bin der Überzeugung, wir müssen lernen, Gott mit dem Herzen zu entdecken und ihn zu finden und lernen, das richtig zu deuten und umzusetzen. Und ich bin der Überzeugung, da steckt viel Wahrheit drin, die sich uns anders nicht erschließt. Es gibt auch Menschen, die über den Verstand gerettet werden, da bin ich mir ganz sicher. Das soll man auch nicht ausklammern. Aber ich denke, beides gehört irgendwo dazu. Dieser Schriftgelehrte oder dieser Gesetzeslehrer hört also das Wort, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen in Vers 29 und sprach, wer ist denn mein Nächster? Und damit begann die ganze Tragik. Die ganze Tragik, die die Theologie seit Jesus immer wieder beschäftigt. Wer ist denn mein Nächster? Und ich weiß auch noch, wir saßen in Jugendstunden zusammen und haben diskutiert, wer ist denn mein Nächster? Und haben wir sehr viel mit dem Herzen gemacht, damit alle, die ich mag, mit drin dabei sind und die, mit denen ich nichts zu tun haben will, dass die möglichst nicht mehr mein Nächster sind. Und der Hunger in der Welt damals, der war weit weg und Biafra. Man gibt gern Geld dafür, aber so an sich ranlassen mag man das nicht, weil sonst würde man noch mehr geben. Und das mag man eigentlich nicht. Und da fragt er, wer ist denn mein Nächster? Und was ich überhaupt nicht verstehe, ich weiß gar nicht, ob Jesus sich vorher all die Gleichnisse im Kopf schon mal zurechtgelegt hat. Es scheint hier aus dem Stegreif, erzählt er ein Gleichnis, das über tausende von Jahren gläubige Menschen immer wieder im Herzen berührt und verändert. Aus dem Stegreif, zack, komm. Mr. Gesetzeslehrer, ich helfe dir, ist kein boshaftes Gleichnis, wie wir manchmal gerne wollten, aber er hilft ihm und kommt zu einem Ergebnis, das mir zum ersten Mal hier in dieser neuen Lutherbibel aufgefallen ist, das aber in der alten auch schon immer drin stand, nämlich, dass er die Frage des Gesetzeslehrers umdreht. Der dreht die einfach um und am Schluss fragt er in Vers 36, wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen war? Das heißt, plötzlich heißt die Frage nicht mehr, wer ist mein Nächster, sondern wem willst du ein Nächster werden? Wem bist du bereit, ein Nächster zu werden? Wer ist der Nächste geworden, dem? Das heißt, hier steckt die Aufforderung drin, lass Menschen an dein Herz ran. Dort, wo du einfach vorübergehen willst, hat mal den Satz aufgeschrieben, mein Nächster ist der, an dem ich vorübergehe, an dem ich vorübergehen will. Und hier ist es, dem sollst du ein Nächster werden. Das ist auch etwas, was man sein Leben lang lernen kann. So. Und das ist wieder etwas, wo einem die Emotionen nicht unbedingt immer helfen. Es gibt Leute, die mag man, da ist das alles kein Problem. Und es gibt Leute, da muss man das einfach lernen. Der Gesetzeslehrer sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Und Jesus spricht zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Hier geht es nicht um Herzschmerzgefühle und Nächstenliebe, die alles Gesetz eliminiert, das wir als Adventisten als richtig erkannt haben. Darum geht's hier gar nicht. Aber es geht auch nicht um Wischiwaschi. Denn die erste Frage von dem Gesetzeslehrer war, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und da sagt Jesus, das ist ja drin. Lerne mit dem Herzen zu denken und lerne Menschen mit dem Herzen anzunehmen. Und lerne dem Nächsten ein Nächster zu werden und nicht einfach vorüberzugehen. Man muss sich damit nicht unbedingt kasteien, aber wenn man das lernt, dann tut man das gerne. Ich wohne hier jetzt so, na, ich habe schon mal näher an Mannheim gewohnt als jetzt, aber ich wohne immer noch in Reichweite. Und wenn man da auf die Planken geht, das ist die Fußgängerzone, dann sitzen dort immer jede Menge Leute, die betteln. Organisiert und Einheimische. Und irgendwie mag ich was geben. Ist nicht die Frage, muss ich jemandem was geben? Der Kopf sagt, willst du denn jemandem was geben, der abkassiert wird hinterher? Und das Herz sagt, wie will der denn überleben, wenn die ihn nicht abkassieren, wenn die ihn einfach sitzen lassen irgendwo? Der kann oft mit seiner Behinderung gar nicht irgendwo Geld verdienen. Und ich sage, von denen, die da sitzen, wird keiner reich. Ich denke, die werden eher misshandelt, unter Druck gesetzt, wenn sie nichts kriegen. Und die, die abkassieren, ganz ehrlich, die sind mir im Augenblick egal. Aber ich will auch nicht jedes Mal meiner Frau dann hinten beim Karstadt sagen zu müssen, tut mir leid, ich habe jetzt nichts mehr, wir können nicht mehr einkaufen gehen. Sondern ich mache das immer so, dass ich sage, ich denke, heute mag ich so und so viel geben, das stecke ich mir in die Tasche und gebe dann dort, wo ich mag. Weil ich will. Vielleicht ist es der Anfang von dem, was Jesus hier gemeint hat. Der Höhepunkt ist es sicher nicht, aber es ist ein Anfang. Wir alle mögen Geschichten von Verbrechern, die sich bekehren. Mir hängt noch so eine rührende Geschichte im Ohr von der Schweiz. Da war einer, der hatte so einen kurzen Spitznamen. Ich komme nicht mehr drauf, wie das war. Aber als er sich bekehrte, ging er überall hin, wo er übel gehandelt hatte und bat um Verzeihung. Unter anderem zu so einem Almwirt, der so eine Almwirtschaft oben auf dem Berg hatte, bei dem er, ich weiß nicht, wie lange vorher gewesen ist, oben. Das heißt, er war nicht bei ihm, er war auf dem Parkplatz und sah dort den neuen SUV des Almwirts stehen. Und er war nicht abgeschlossen. Und man konnte die Bremse losmachen und mit einem Schubs haute das Ding runter ins Tal, dass nichts mehr übrig blieb. Er wurde nie erwischt. Aber als er gläubig wurde, ging er hin. Mit dem Risiko, verklagt zu werden und viel, viel Geld aufbringen zu müssen, das er nicht hat. Und er bat den Wirt um Verzeihung und um Entschuldigung. Und hat sich auch mit dem Wirt irgendwie geeinigt, wie er das machen kann. Solche Geschichten mögen wir gerne, die gehen uns sehr nahe. Aber wer mag denn dafür sein Auto runterstoßen lassen? Und wer mag denn mit so einem Typen was zu tun haben, von dem man nicht traut und denken, der hat's faustdick hinter die Ohren und vorbestraft ist er auch schon und jetzt quatscht er mich an, hey, hast du mal eine Mark oder so. Wer will denn mit so einem was zu tun haben? Wer will ihm denn ein Nächster werden? Alle rührenden Geschichten beginnen auf die Art. Und die Helden für uns sind dann die, die sagen, komm, ich lass dich an mein Herz ran. Für mich bist du mehr als ein Bettler, für mich bist du ein Mensch. Für mich bist du mehr als ein Gangster, für mich bist du ein Mensch. Wir hatten einen Studenten, der von Friedensau abging. Interessanterweise war bei der Abschlussfeier das Letzte, was er sagte, ist, ich habe Angst davor, was soll ich den jungen Leuten erzählen, wenn sie meine Geschichte erst schon mal kennen und gehört haben. Und seine Geschichte war hochinteressant, denn er gehörte vorher in Berlin einer Gang an. Und es existiert ein Foto, wo er mit der Pistole an der Häuserwand und Häuserecke steht. Das beeindruckt die Jugendlichen immer unheimlich. Und er hat sich bekehrt. Beeindruckt mich heute auch noch unheimlich. Er ist Prediger, er ist ein bekannter, guter Prediger, deswegen sage ich jetzt den Namen nicht. Irgendwann, wer ihn kennt, der wird die Geschichte irgendwann erfahren. Was soll ich den jungen Leuten sagen, wenn das bekannt ist? Und ich sage, das ist eine wunderbare Geschichte, auch seine Bekehrung. Aber wer will denn der sein, der Kontakt pflegt zu so jemandem, der mit einer Pistole an der Häuserecke steht? Ich will euch jetzt nicht in Lebensgefahr bringen. Jetzt kommt mir gerade der Gedanke, aber Jesus sagte, diese Frage hat was mit Lebensgefahr zu tun. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben habe? Vielleicht ist die Frage heute falsch, was muss ich tun? Sondern die Frage ist, wie lasse ich von Gott mein Herz verändern? Wie lerne ich mit dem Herzen zu denken und dann zu erfahren, was für mich richtig ist? Nicht jeder kann jeden erreichen. Mir hat einer mal erzählt, der hatte einen Bombenjob. Massig. Als Angestellter sehr viel Geld verdient. Und er sagte, ich will was mit Menschen zu tun haben. Ich will einfach Gutes tun, will Menschen erreichen. Werd meinen Job jetzt dort kündigen. War in der Situation, wo Personal abgebaut werden muss, wo er auch Geld noch fürs Kündigen gekriegt hat. Und er sagte, ich war jetzt letzte Woche am Badesee bei uns unten, St. Leoner See. Und da sah ich so eine Flüchtlingsfamilie sitzen. Die hatten nichts, kaum was, worauf sie sitzen konnten. Die hatten nicht mal Handtücher. Die hatten irgend so ein Stofftuch, mit dem sie sich abgewaschen haben. Ich meine, was in den Ländern ja durchaus üblich ist, war in Thailand, da gibt es auch keine Handtücher, da gibt es so Seidentücher. Aber er sagte, das hat mir unheimlich leid getan. Und ich habe überlegt, gebe ich ihnen jetzt meine Handtücher? Wie spreche ich sie an, ohne dass sie sich jetzt diskriminiert fühlen oder beleidigt fühlen oder dass sie sich gedemütigt fühlen in ihrer Armut? Wie kann ich das machen und so? Und sagt er, während ich danach nachdachte, war da drüben so ein alternativer Langhaariger mit seiner Freundin und die gingen an ihn vorbei und hat gesagt, komm, wir wollen euch unsere Handtücher schenken und wir sind jetzt hier fertig, brauchen sie nicht mehr und gehen. Und ich habe ihm gesagt, weißt du, das ist der Unterschied. Die können das. Du wirst das so wahrscheinlich nie können, weil du zu viel nachdenkst. Such dir eine andere Möglichkeit, Menschen zu helfen. Das muss er daran auch einsehen. Deswegen sage ich, Gott führt jeden von uns so, wie er kann. Aber gut ist, wenn wir bereit sind, auch da sagen, gut, ich versuche im Augenblick das zu entdecken und habe das Gefühl, das ist etwas, was das Leben reicher macht und auch das Glaubensleben und auch die Beziehung zu Gott. Amen. Ja, das war mein Gedanke, dass ich sage, eigentlich erreichen wir die Menschen ganz gut, wenn wir ihnen erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Und deswegen so ein Lied aus dem Liederbuch davor, das hier natürlich auch drin ist. Kommt her, ich will erzählen, was Gott an mir getan hat. Nummer 170. Lieber Vater im Himmel, ich will dir danken, dass du uns so geschaffen hast, dass wir in unserem Leben das Leben immer wieder neu entdecken können, egal wie alt wir mittlerweile geworden sind. Ich will dir danken, dass du uns Bereiche in unserem Leben geschenkt hast, die sich uns neu erschließen, seien das die Gefühle, manchmal auch der Verstand und die Logik, die Art zu argumentieren. Und vor allem auch die Art, auf Menschen zuzugehen, Menschen an uns heranzulassen. Das, was du als Gebot ausgesprochen hast, liebe deine Nächsten, das wahrzunehmen als eine Herzensregung, die uns natürlich ist und das wir gerne tun. Hab herzlichen Dank dafür. Gib, dass wir das auch lernen und ausweiten wollen mit viel Geduld. Mit viel Geduld darin, dass wir nicht aufhören, danach zu streben, und Geduld mit uns selber, dass wir uns nicht zu lange schämen müssen, wenn es daneben ging. Ich möchte dich bitten auch für diesen Kurs, der hier angeboten wird, über Gewaltfreiheit und Kommunikation für Menschen herbei, auch aus der Nachbarschaft. Und gib, dass wir so ein wenig mehr beitragen können zum Frieden in der Welt, dass Menschen auch darin dich erkennen und dich finden können. So segne uns in deiner Güte. Amen. Amen. Auf all euren Wegen, bei allem, was euch begegnet im Alltag, in allem, was für euch wichtig ist und für Menschen, die mit euch sind. Er segne euch darin, dass auch seine Liebe durch euch andere erreicht. und dass ihr es auch erfahren könnt und euch darüber freuen. Er segne euch in euren Familien, mit euren Kindern, auf allen euren Wegen. Amen.